Ja, hallo Verena, hallo Jürgen vom Advaita ja. Media Verlag. Erstmal Dankeschön, dass ihr einverstanden seid für ein Interview. Vielen Dank. Wir machen ein Interview und zwar über das Buch, über die Biografie von Papaji, Nichts ist jemals geschehen, von David Gottman, übersetzt von der Kalindi ins Deutsche, das ihr herausgegeben habt, ich glaube letzten Herbst. Ja, ich würde euch gerne ein paar Fragen halt dazu stellen, aber auch allgemein zu spirituellen Büchern. Und zwar die erste Frage: Wie würdet ihr den Nutzen spiritueller Bücher im Suchen der Menschen nach Glück, Erleuchtung und Frieden beschreiben?
Ja, den Nutzen ist natürlich schwer zu sagen. Aber ich glaube, Bücher geben immer häufig ein Erstkonzept, wie man eine erste Möglichkeit, sich mit etwas Neuem vertraut zu machen, wenn es in einem Buch gibt. Ich glaube, ja, genau, Bücher sind zumindest für den Erstkontakt mit der Wissenschaft sehr wichtig und eben geben auch Orientierung. Ich glaube, das ist das Wichtigste, was ein Buch in Orientierung, Neugierde, und dann stehen weitere Fragen, die ein Mensch, der auf einen inneren Weg geht, dann auch je nach seiner Wahl verdienen kann.
Verena, wie ist es für dich?
Ja, ich würde dann Jürgens Aussagen ergänzen, dass es einfach auch, wenn ich auf dem Weg bin, eine Erinnerung immer wieder für mich ist. Also, wie geht es anderen Menschen? Auch zum Beispiel, ich glaube ja immer noch ein bisschen an Erleuchtung, wie ist der Weg anderer Menschen gewesen oder ist er noch? Und das kann ich irgendwie schon finden. Kann ich lesen und dann kann ich schauen, was das mit mir macht.
Ja, vielleicht kann ich da direkt was zu teilen, wie es mir geht. Also natürlich stimmt es. Es gibt erstmal wie ein Video auch ein Buch, gibt erstmal einen Einstieg zu einem Menschen. Aber also für mich geht es manchmal auch weiter, nämlich sehr viel weiter. Zum Beispiel gerade jetzt mit dem Papaji-Buch, mit der Biografie, war es für mich so, ich habe lange kein spirituelles Buch mehr so ganz gelesen, weil ich eben immer mit den Videos beschäftigt bin. Aber das Buch hat mich total gefangen und es war irgendwie wie ein Verbinden mit der Energie von Papaji. Also es war wie ein Eintauchen in die Energie, in seine Energie. Und das kann für mich Sachen bewirken, die also viel tiefer gehen als jetzt nur die intellektuelle Ebene. Kennt ihr das vielleicht auch von euch persönlich?
Ja, das ist natürlich der Punkt, was du beschreibst, ist ja, dass etwas in dem Buch in dir eine Resonanz hervorgerufen hat. Und das ist ja ein Glücksfall. Man hat ein Buch, das kriegt eine bestimmte Resonanz hervor. Und das kann beglückend sein, das kann aber auch forschend sein. Wenn ich dann denke zum Beispiel, dass als ich das erste Mal das Buch von Ohm, Intelligenz des Erwachens, gelesen habe, das eigentlich ein Buch ist, was man nicht an einem Stück lesen kann, weil es ein, wie er selbst immer sagt, ein Lehrbuch ist. Und das ist ein Buch, das mich einerseits berührt hat, aber eben auch neugierig gemacht. Noch heute immer wieder mit bestimmten Themen auf diesem Buch beschäftigt wird. Und das ist natürlich sozusagen aus verlegerischer Sicht das Ideal, dass Menschen, so wie du das beschreibst, in dem Buch in sich eine Resonanz finden oder aber ein Buch finden, wie sie immer wieder etwas Neues entdecken für sich selbst und immer wieder neu Fragen nachdenken können.
Ja, es ist ja auch, man hört ja auch manchmal Beschreibungen, dass Leute sagen, ja, als ich zum Beispiel das Buch von Osho gelesen habe oder von irgendeinem anderen spirituellen Lehrer, hat sich mein ganzes Leben geändert. Das war wie eine Offenbarung. Also
ja, aber ich denke schon, das ist wunderbar durch ein Buch. Und trotzdem glaube ich natürlich, dass wir Menschen gerade, und das ist eben das Tolle bei solchen Büchern, die stehen an einem bestimmten Punkt. Und plötzlich fällt ihm, aus welchen Gründen auch immer, dieses Buch in die Hand. Und es ist genau das, wo plötzlich wie ein Schalter umgelegt wird und plötzlich gibt es ein Erkennen oder eine Erfahrung, die sie dann weiterführt. Das ist natürlich leider was Sie das nicht geben, aber das ist natürlich auch der Traum eines Verlegers, der Bücher macht.
Ja, also aus meiner eigenen Erfahrung finde ich, passiert das schon öfters. Also ich habe das in meinem Leben eigentlich oft gehabt, dass Bücher ganz entscheidend waren oder ganz wichtige Hinweise gegeben haben oder Veränderungen bewirkt haben. Also ich...
Ja.
Also ich erzähle die Anekdote jetzt doch. Ich habe mal eine Frau kennengelernt, die hat Ohm kennengelernt, dadurch, dass ihr sein Buch auf den Kopf gefallen ist, in der Buchhandlung. Aus dem Regal auf den Kopf. Also so können Bücher auch wirken. Da wir ja über Papati und Papatis Buch sprechen, passt das, glaube ich, auch eine Karlauer einzubauen. Und er war ja wirklich sehr humorvoll.
Ja, das Leben benutzt einfach alles, was es irgendwie gibt, die Menschen aufzuwachen. Ne? Das ist einfach so und das ist eben großes Glück und darum finde ich, ist es eine total wertvolle Arbeit, eben Bücher zu machen, spirituelle Bücher.
Ja, und mir bringt es auch persönlich großen Spaß, so Bücher zu entdecken, Bücher wieder zu verlegen, wieder das Publikum bereit zu halten. Und das ist ja heutzutage nicht mehr so selbstverständlich, weil sehr viele Bücher sehr schnell wieder verschwinden.
Was meinst du mit verschwinden? Also, dass sie irgendwie mal gekauft werden und dann wieder eher in Vergessenheit geraten, oder?
Naja, wir haben gerade zwei Bücher neu aufgelegt. Einmal von Gangati, Freiheit und Entschlossenheit, und Plötzliches Erwachen von Eli. So, beide Bücher sind auf dem deutschen Markt nicht mehr erhältlich gewesen, weil für die großen Verlage steht das nicht um. Die machen ein, zwei Auflagen und dann ist gut. Was dann danach gekauft wird, viel zu gering, als das nicht für die rechnet. Und da in diese Lücke stoßen wir, weil wir es wichtig finden, dass gute spirituelle Werke jederzeit erhältlich sein sollten. So dass wir die beiden jetzt in diesem Jahr, also 215 neu, in einer neuen, sehr schönen Ausstattung auf den Markt gebracht haben und damit wieder deutschen Lesern auch zur Verfügung stehen.
Ja, ihr stellt also praktisch den spirituellen Wert der Bücher über den geschäftlichen Gewinn, oder kann man das so sagen?
Ja, kann man so sagen, weil, wie gesagt, geschäftlicher Gewinn mit den Büchern ist natürlich eine Illusion. Eigentlich ist das ein Hobby, so in gewisser Weise. Und zugleich ist es natürlich, wir sind der Hausverlag von Ohm und wollen deswegen, da haben wir so einen Verlag und insofern ist es für uns immer wichtig zu schauen, und welche Bücher passen zu uns, welche Bücher finden wir wichtig, dass sie im deutschen Markt sind. Ich nehme ein anderes Beispiel. Der vierte Weg von Ouspensky gibt es schon seit Jahrzehnten, gab es das nicht mehr auf Deutsch. So. Und das haben wir neu aufgelegt und eigentlich einen großen Erfolg. Bereits gerade eine neue Auflage vor, kontinuierlich wird das gekauft. Das ist ein Klassiker. So. Und wenn ich noch zu Paradi komme, ist das entstanden, dass wir Ohm und ich ein Gespräch hatten und Ohm plötzlich sagte, eigentlich ist das ein Jammer, dass Papati-Biografie immer noch nicht auf Deutsch erhältlich ist. Und dann schau doch mal, woran das eigentlich liegt. So. Und so ist es entstanden, dass wir da geguckt haben, finde ich, gibt es direkt überhaupt noch, warum wird das nicht gemacht, und das stellt sich eben raus, dass für die normalen Verlage eine dreigängige Biografie zu entdecken, das wird keiner machen. Insofern ist es ein Liebhaberprojekt.
Okay, du erwähnst es schon dreibändig, das heißt, ich darf mich schon auf die nächsten Bände freuen?
Ja, das heißt, Band 2 ist gerade im Lektorat und es, wenn alles gut läuft, wird das noch in der ersten Hälfte dieses Jahres erscheinen.
Ihr habt es jetzt schon angeschnitten, also wie wählt ihr Manuskripte aus? Also, du hast es schon erwähnt, aber es werden euch doch bestimmt auch Sachen zugeschickt von Leuten, die euch vielleicht als Verlag schätzen und gerne bei euch erscheinen möchten mit ihren Büchern.
Ja, wir bekommen regelmäßig Manuskripte. So. Aber es ist eigentlich selten eins dabei, was unseren qualitativen Ansprüchen genügt oder aber was in unseren kleinen Verlag reinpasst. Und es gibt auch schöne Bücher, aber sie passen einfach nicht in unser Papier rein. Wir haben jetzt gerade ein Angebot für ein sehr schönes Kinderbuch, auch nicht für die Quelle, aber das war für uns irgendwie nicht machbar, weil das passt nicht wirklich für uns rein. Wir erreichen einfach da das Publikum dann nicht.
Wie entscheidet ihr jetzt, du hast die Qualität angesprochen, also weil das ist ja bei spirituellen Büchern nicht ganz einfach, weil jeder Mensch nimmt das ja anders wahr und wird von anderen Sachen angesprochen. Also ich habe ein ähnliches Problem, wann ist ein Video authentisch oder eben wann ist ein Buch qualitativ spirituell gut?
Naja, bei uns lesen eben ein paar Menschen dann die Manuskripte und das Kriterium ist dann, berührt es uns? Ist es, hat das sozusagen Aspekte, die, sagen wir mal, vielleicht neu erfrischend sind, aber das Wesentliche ist, fühle ich mich als Leser angesprochen. So, und da sind natürlich auch, wie du sagst, jeder hat andere Vorlieben, andere Neigungen, sehr unterschiedlich, aber erfahrungsgemäß kommen dann doch immer dann, wenn wir mit mehreren so etwas lesen, auf einen gemeinsamen Nenner.
Und wie weit bezieht ihr Ohm da ein? Also hat er das letzte Wort oder wie funktioniert das?
Nein, der Verlag ist auch schon Ohm. Das ist so, wir sind in Kommunikation für die Bücher oder fragen nach unserer Meinung. Aber letzten Endes entscheidet das Verlagsteam selbst, welche Bücher wir veröffentlichen.
Gut, also ich würde auch gerne nochmal was ganz Allgemeines fragen. Eben, welche Schritte sind nötig vom Manuskript bis zur Veröffentlichung des Buches? Also bei vielen Menschen, glaube ich, ist es gar nicht so bewusst, was da alles passieren muss oder passiert, um eben ein wirklich qualitativ gutes Buch auf den Markt zu bringen.
Ja, wir müssen natürlich auch unterscheiden jetzt zwischen Büchern, die wir als Übersetzung, also in diesem Fall die Cover-Page, die eine amerikanische Version, die dann übersetzt werden muss. So übersetzt werden muss, dann muss es lektoriert werden und dann erst kann es druckfertig gemacht werden. Beim normalen Manuskript, also ein Buch, was sehr neu ist, das ist dann etwas aufwendiger, weil dann, wie gesagt, das Lektorat, die Recherche, was hier auf die Umfrage weiter ist. Also wenn man ein Buch von oben, was ganz neu ist, was er geschrieben hat, das muss mehrfach durchs Lektorat gehen, überprüft werden, Zitate müssen entsprechend herausgefunden werden, genau genannt werden. Also das ist schon ein sehr arbeitsaufwendiges Verfahren, ein neues Manuskript wirklich druckfertig zu haben. Und da sind Übersetzungen dann relativ leichter, so, aber es ist trotzdem natürlich dann auch wieder zusammen, wenn wir noch Kabatin nehmen, eine dreibändige Biografie, da als kleiner Verlag die Übersetzung zu zahlen, ein Lektorat zu zahlen, bis zur druckfertigen Ausgabe in diesem Umfang, das ist schon eigentlich normal nicht möglich und wird auch meist bei uns dann bezuschusst. Also mit finanziellen Spenden oder Buchpaten haben wir dafür eingerichtet, die dann so das Veröffentlichen eines solchen Buches erst ermöglichen. Das heißt, neben der rein inhaltlichen Arbeit an dem Buch müssen wir parallel dann auch Arbeit reinstecken, die das Buch überhaupt finanzieren zu können.
Lektorat heißt ja einerseits, dass es von der Rechtschreibung richtig sein soll, aber andererseits muss es ja auch inhaltlich irgendwie stimmen, also dass sich alles richtig aufeinander bezieht, dass der Leser weiß, was gemeint ist und so. Also das ist ja nicht nur die Rechtschreibung. Ja. Ne?
Nein, genau. Deswegen sage ich, dass es eben eine inhaltliche Arbeit, die das Lektorat machen muss. Das auf Stimmigkeit prüfen, auch textlich, den Lesefluss, so, also das ist schon Arbeit, muss man sagen.
Wie oft muss so ein Buch dann gelesen werden im Laufe der Zeit?
Oh je. Okay. Also das ist, was sagst du, Verena?
Ja, zwei, dreimal. Das stimmt. Also jetzt alleine, wenn ich mir gucke, was ich bei Papatou gelesen habe. Zwei, drei, vier Mal.
Das ist ja nicht nur der textliche Teil fertigstellen. Wenn die Druck fertig gemacht wird, muss das Ganze wieder nochmal gelesen werden. Und an der Druckfassung wird nochmal eine Endkorrektur, also nochmal eine erste Korrektur gemacht, die wird wieder eingearbeitet und dann am Ende wird nochmal eine Endkorrektur gemacht. Also allein in das Buch setzen, der Feiner wird es mindestens zwei bis drei Mal noch wieder gelesen. Unabhängig vom Lektorat.
Du hast gesagt, dass es bei Übersetzungen einerseits etwas weniger Arbeit ist, aber andererseits kommt dann dazu, dass die Rechte da genau geklärt werden müssen. Ne? Das ist ja auch nicht immer so einfach. Also wer hat die Rechte am Buch und wie übernimmt man die und was kostet das? Und
ja, das ist das ist schon nicht einfach. Also gerade wenn man jetzt zum Beispiel ältere Bücher wieder auflegen will. Also zum Beispiel Ouspenskys vierten Weg, das war ein langer Weg, um rauszufinden, wo eigentlich die Rechte liegen. Und wir sind letzten Endes bei einer New Yorker uralten, also traditionsreichen New Yorker Anwaltskanzlei gelandet, wo die Rechte für die Erben von Ouspensky verwaltet werden. Aber das war eine lange Recherche, um das rauszufinden.
Ja, das, also ich kenne es. Manchmal ist die Nebenarbeit jetzt, ich kenne es von Videos, manchmal auch sehr umfangreich. Da gehen hunderte, fast hundert oder auf jeden Fall Dutzende E-Mails hin und her und Telefongespräche und Nachforschungen. Und ja, also ja, das sind alles Sachen, die man nicht so sich vorstellt und wo man nicht dran denkt, wenn man ein Buch in die Hand nimmt. Ne?
Genau.
Also das, was du gesagt hast über das Papatou-Buch, das war ja ein ganz großes Lob eigentlich, sowohl für die Übersetzung als auch für das Lektorat. Und du sagst das so, und das Gefühl habe ich auch. Ich kenne Papatou, ich habe ihn nicht persönlich kennengelernt, aber so dieser Geschmack, den finde ich, der ist in der Biografie wiederzufinden. Und das ist ja durch die Sprache und natürlich auch durch das, was zwischen den Teilen steht. Es sind ja ganz viele Texte von Papatou selbst und die anderen sind von Papatou durchgeschaut. Aber das eben in der Übersetzung dann einzufangen, das ist ja schon eine Kunst.
Ja, das Übersetzung hat die Kalindi gemacht. Ja, aber wahrscheinlich habt ihr da trotzdem, gab es da auch vielleicht noch einiges zu verbessern und so. Ne? Also kein Text ist ja perfekt, selbst wenn ein Buch fertig ist, ist er vielleicht nicht ganz perfekt, also ist meine Erfahrung, aber irgendwann muss man sagen, so stopp jetzt, das ist es, weil sonst braucht es Jahre, bis man ein Buch rausgeben kann. Ne?
Das ist es. Und was eben auch bei Tabachi hast du ja gesehen, es gibt einen langen Anhang da, so ein Bücherteil ist manchmal viel aufwendiger, da zu recherchieren, die Begrifflichkeiten, dann das Register wieder zu machen nach der Druckvorlage, dann hinterher wieder. Also alleine die Teile von Gesichtern, da sträuben sich mir sozusagen der wirtschaftlichen Gesichtspunkt oder die Nackenhaare, wie viel Zeit und Aufwand das kostet, um da so ein Register hinzubringen. So, das ist zum Beispiel, wenn ich nochmal wieder auf den vierten Weg von Ouspensky gehe, da haben wir beim Neudruck erstmal auf das Register verzichtet, weil es einfach zu teuer wurde. Jetzt, wir haben es aber hinterher bedauert, auch selber, wenn man ein Buch liest. Und jetzt durch die Neuauflage, also den Nachdruck vorbereitet, hat jemand jetzt doch das Register nochmal erstellt und wir werden einen neuen Druck das dann mit einbringen. Aber diesen Aufwand, den kann keiner richtig einschätzen, was es bedeutet, an so einem dicken Buch ein stimmiges Register zu erstellen.
Ja, also ich habe ja hier das Papatou-Buch, ich habe da einen Index erstellt, über mehrere Seiten steht da genau jede Seite oder jede zweite Seite. Ja. Oder manche Seite doppelt, was in ein, zwei Worten oder in einem kurzen Satz, was da drin ist. Also man kann sich da, wenn man zum Beispiel eine Stelle gerne nochmal lesen möchte, ist es also unheimlich praktisch, sich daran zu orientieren. Ne? Also einfach zu gucken, was hat denn jetzt wo gestanden. Und dann habt ihr auch in diesem Buch ein sehr aufwendiges Glossar, wo ja die vielen indischen und Sanskrit-Begriffe gut erklärt. Ne? Also das ist sehr, sehr viel Aufwand steckt darin.
Ja. Also ich freue mich, wenn wir alle drei fertig haben. Und das, glaube ich, ist dann war dann auch eine Leistung von allen Beteiligten. Man muss auch natürlich sehen, Kalidi Meil, die das Buch übersetzt hat, ist ja keine gelernte Übersetzerin. Da ist jemand auch aus einer eigenen Motivation heraus eine Lust gehabt, auch die gleiche Idee, die wir hatten, hatte die parallel eben, dass dieses Buch endlich auf dem deutschen Markt erscheinen muss. So, das heißt, wir sind Menschen mit hohem Engagement und Begeisterung und deswegen braucht es natürlich auch immer noch das Lektorat, um da nochmal dann nochmal genau zu schauen, ne, entspricht es auch dem Original, dem Geist des Originals, so trifft es das wieder, was Tabatji sagen wollte, dass da haben wir spannende Sachen gehabt, weil Tabatji offensichtlich mit seinen Scherzen und Bemerkungen auch häufig eine etwas eigene Sprache hatte und da gab es dann auch einige Missverständnisse mehr bezüglich der Übersetzung.
Ja, das ist manchmal, es sind ja auch das Witze oder so lustige Anspielungen sind ja auch manchmal nicht ganz einfach zu übersetzen, ne? Weil die in einer Sprache, genau, in Englisch, ja, oder in welcher Sprache auch immer es gesprochen wurde, funktionieren, aber im Deutschen dann nicht unbedingt. Ne? Und da muss man dann ganz tüfteln, wie man das am besten übersetzt.
Ja, genau. Ja, und Kalini hat da sehr viel wirklich Herzblut reingesteckt, um das wirklich gut hinzubekommen.
Ja, das ist auf jeden Fall eine Riesenleistung. Ich weiß nicht, wie weit ist es euch möglich, auch ehrenamtliche Arbeit da einzubeziehen. Also ich habe ja zum Beispiel, ich habe die Samarkand-Bücher gemacht und habe das auch ehrenamtlich gemacht und hatte da auch Hilfe. Also dass man, wenn man das publik macht, eben auch Leute findet, die vielleicht Leute, pensionierte Lektoren oder Leute, die auch wirklich fachlich qualifiziert sind, aber eben das vielleicht auch sogar ehrenamtlich machen können. Also ich weiß es nicht, nur jetzt mal als Anregung auch.
Ja, das ist auf jeden Fall, das machen wir auf jeden Fall so. Also viele, was hier an Büchern herausgegeben wird, teils auf Honorarbasis, aber eben teils auch ehrenamtlich gemacht. Also teils auch das Lektorat, aber zum Beispiel Korrektorate laufen oft auf Honorarbasis, ehrenamtlich. Also ist für uns ja, also klar ist es Arbeit und manchmal nervt auch. Aber es ist eine schöne Arbeit, weil ich dadurch eben in Kontakt komme mit diesen Schriften, mit diesen Texten, mit diesem Buch. Und zum Beispiel bei dem Papa-Titel war das wirklich eine spannende Angelegenheit, eben auch genau diese Eigenarten, die er hatte, zu schauen, wie ist das im Englischen und wie kann man das im Deutschen, also wie hat Kalini das übersetzt und wie kann man das schauen, dass das wirklich gut rüberkommt. Und das fand ich eine sehr spannende Angelegenheit.
Ja, also ich kann allen, die das Video sehen, nur empfehlen, wer also geistige Kapazitäten frei hat, jetzt mal so ausgedrückt, und die für was Sinnvolles, Schönes einsetzen will, also ehrenamtlich an spirituell sinnvollen Büchern mitzuarbeiten, ist eine ganz tolle Möglichkeit. Ne? Also vielleicht melden sich ja auch wieder Menschen bei euch.
Ja, genau. Ja,
ja, schön. Habt ihr schon einen Fahrplan, wann die nächsten Bände rauskommen?
Naja, in der ersten Hälfte wird jetzt Band 2 erscheinen und dann müssen wir schauen. Also mein Ziel ist schon, dass dann in 2017 auch der dritte Band erscheint. So, dass die Zeitraum nicht zu lang wird.
Wir haben sie jetzt schon angesprochen, aber vielleicht könnt ihr nochmal darauf eingehen. Was gab es jetzt für spezielle Herausforderungen beim Papa-Chi-Buch?
Also das Wesentliche waren einfach das Register und den Entdeckung zu machen. Das war die wesentliche Herausforderung. Und die Bilder auch in qualitativer Form zu bekommen, dass sie gedruckt werden kann. Also es ist heutzutage ja so, dass häufig durch das Internet viele Bilder da sind, aber die haben natürlich nicht eine Auflösung, wie sie der Druck braucht. Und im Buch wirst du auch gesehen haben, dass einige Bücher eben qualitativ eben nicht ganz so gut sind, aber da gab es keine Originale, die man hätte bekommen können, die teilweise eben auch aus einer Zeit kommen, wo man noch negative hatte für Bilder. So, und da, das war schon auch für den Grafiker immer eine Herausforderung, die Bilder so hinzubekommen, dass die gut im Buch erscheinen und im Druck auch gut erkennbar sind.
Ja, das ist aber ganz gut gelungen. Also es sind ja viele Bilder und wertvolle Bilder von Papaji, wie er früher ausgesehen hat. Und ja, das finde ich, ist wirklich gut gelungen, ja.
Ja, ne? Also wir sind auch hochzufrieden.
Schön. ja, möchtet ihr noch was zum Inhalt des Buches sagen? Also ich meine, es ist Biografie, das ist klar, aber trotzdem.
Also es ist halt wirklich, es ist eben der erste Teil der Biografie, das heißt, es geht um seine Kindheit, um seine Jugend und dann weiter. Interessant ist auch, dass er ja sehr aktiv war im Widerstand gegen die englischen Besatzer in Indien. Und dann war er wiederum beim Militär, also ist von den Engländern ausgebildet worden. Es ist wirklich spannend, eben auch einfach seinen Weg zu sehen. Dann geht es weiter, dass er Ramana, also ein ganz ausführlich der Teil, der Ramana begrüßen ist. Und das hat ja ein bisschen gedauert, bis er ihn wirklich als seinen letzten Lehrer auch gesehen hat. Dann ist er nochmal wieder als Manager im Bergbau gewesen, obwohl er eigentlich längst im Ashram als Sanyas leben wollte. Aber nein, das Leben hatte etwas anderes vor. Und zum Schluss ist der Teil, also beginnt es sozusagen, ihm als Lehrer und Guru. Da waren seine Schüler noch überwiegend Kinder. Und das alles hat wirklich ganz spannende Aspekte, weil es ist so, es sind Geschichten, also wirklich profane Geschichten, so wie er erzählt in seiner unnachahmlichen Art. Und dann wieder ganz tiefe spirituelle Weisheiten nebeneinander. Und ich finde den Titel Nothing Ever Happened, Nichts ist jemals geschehen, denn der ist so passend, weil eben diese ganz profanen Geschichten neben den heiligen Geschichten stehen. Und eigentlich immer wieder gezeigt wird, ja, es geht um dich.
Ja, das hat mir im Buch auch besonders gefallen, diese vielen kleinen Geschichten, wie das Leben so ideal zusammengespielt hat. Ne? Also wie Menschen zu Ramana geführt wurden oder zu ihm und wie das dann gepasst hat und dass sich dann Menschen gefunden haben, die für ihn ein Mandir, also einen Platz, wo er Satsang geben konnte, geschafft haben. Also das war, und auch in seiner Geschichte, ja, du hast schon angesprochen, wie unterschiedlich das war. Also einerseits war er erst eine Art Revolutionär und nachher hat er gesagt, er muss richtig lernen zu kämpfen und darum geht er zum Militär und dann hat sich das andere aber verflogen und ja, es passte alles zusammen. Und wie die Sachen so auf ihn zugekommen sind, da die Arbeit, dass er als Ingenieur im Bergbau arbeiten konnte, also eigentlich mehr als Manager, dass er so Menschen getroffen hat, die ihm dann auch vertraut haben und ja, und alles irgendwie so oft ganz ideal passiert ist. Ne?
Naja, ich glaube, er hat einfach auf das Leben gehorcht. Also einerseits wollte er etwas, also zum Beispiel bei Ramana im Ashram Sanyas nehmen und da bleiben. Und dann hat es eben einfach gezeigt, hallo, nein, du hast eine andere Aufgabe. Und er hat gehört. Also so ganz ideal war das ja gar nicht immer. Also ich glaube nicht, dass Papaji das im ersten Moment gefallen hat, dass er eben nicht bei Ramana im Ashram bleiben sollte. Sondern, also ich würde sagen, da war auch sicher erst Widerstand. Aber er hat dann gehört auf diese Aufgabe, die das Leben ihm gestellt hat.
Ja, totale Offenheit für das, was das Leben gebracht hat. Ne? Und ideal war dann wieder die Stellung, dass er da als quasi im Urwald gelebt hat, wo die Minen waren und dass das ihm total entsprochen hat und das, was für ihn damals richtig war, nämlich nicht so viele soziale Kontakte, sondern eben so abgeschieden in der Natur mit seinen Arbeitern zu sein. Ja.
Ich will noch eine Bemerkung machen, weil wir sagen ja, ich finde es ja eine Biografie, was ja auch stimmt. Aber ich finde, im Vergleich zu einer normalen Biografie liegt eben dieses Buch, dass das eben ganz viel Original-Therapie ist.
Ja.
So. Also das heißt, ganz viel, ja auch von ihm durchgegebenen Text, also eigentlich mehr als eine Biografie in dem Sinne, weil er selber, und das fand ich immer wieder ganz beeindruckend in dem Buch, er selber kommt über. Da hat nicht jemand über ihn geschrieben, sondern er ist selber mittendrin. Ich glaube, das macht diese Biografie auch so attraktiv.
Ja, vieles ist wirklich, was er gesagt hat oder aus seiner Feder. Und wenn über ihn geschrieben wird, dann ist es eher so zurückgenommen. Es ist nicht, dass jemand sich mit der Biografie profilieren wollte, ne? Sondern das war immer das Anliegen, wahrscheinlich auch von dem David Gottman, das Papaji zu vermitteln. Nicht sich selber zu vermitteln, sondern Papaji. Ja, das merkt man.
Ja, genau. Das macht das Buch immer so lebendig.
Ja, es ist spirituelle Weisheit in Form von einer Biografie. Das könnte man vielleicht so sagen. Was hat euch am Buch bzw. an der Arbeit daran besonders selbst persönlich angesprochen?
Das hat ja eigentlich vorhin schon gesagt. Also das war einfach, dass es Momente gab, wo ich an einem Punkt wirklich etwas gelesen habe und es hat mich erinnert. Also es hat mich mit der äußeren Aufgabe zu mir selbst zurückgeführt, erinnert an die Frage, wer bin ich? Die Frage, die Papaji ja auch von Ramana bekommen hat. Wer bin ich wirklich?
Ja, die Frage taucht immer wieder auf. Mich hat auch sehr angesprochen, dass er da eine Meditation gibt aufs spirituelle Herz. Das fand ich auch sehr schön und das entspricht mir auch gerade, das irgendwie anzuwenden. Wie war es mit dir, Jürgen?
Ja, es ist ja, ich habe gerade auch mal überlegt, ich kannte das ja schon Teile aus dem Englischen. Und dann ist es immer wieder interessant, also für mich jedenfalls, da ich nicht so ein perfekter Englischsprecher oder so bin, wenn dann die Übersetzung kommt, ich lese das nochmal, und ist doch nochmal sozusagen, also mir persönlich, ist alles näher gekommen. So, es ist berührender. Es ist mir nochmal aufgefallen, dass ich offensichtlich, weil ich eben nicht so der Fremdsprache so mächtig bin, so vertraut bin, ich offensichtlich das Deutsche auch brauche, dass es ganz nahe kommen kann. Und das war für mich nochmal auch gut zu sehen, wie gut es ist, dieses Buch ins Deutsche, den deutschen Leser zu übersetzen. Also das habe ich gemerkt, so, dass manche Kapitel, die ich vorher schon gelesen hatte, plötzlich in der deutschen Übersetzung viel mehr berührt haben noch und mir viel näher gekommen sind.
Ja, gut. Ihr lebt in der Gemeinschaft des spirituellen Lehrers Ohm. Wie ist es, wenn ihr euch im Rahmen von so einem Projekt doch sehr auch mit einem anderen spirituellen Lehrer auseinandersetzt, beziehungsweise eure Aufmerksamkeit auf den dann lenkt, doch müsst im Rahmen der Arbeit, wie ist das für euch?
Eigentlich ist es einfach. Also gerade, wenn ich jetzt mal so Autoren nehme, wie Papaji, Gangaji, Eli, oder eben aber auch Werke auf dem vierten Weg, weil es sind eigentlich Werke, oder die Lehrer, deren Werke es sind, eigentlich auch hier sozusagen notwendig sind, durch Ohm. Weil Ohm zitiert Papaji, er war ja selbst bei Papaji und hat seinen Namen für Papaji bekommen, so, er war selber Schüler von Gangaji, bei Eli ist eine Ausbildung gewesen. Das heißt, die Lehrer sind hier präsent. Und auch andere Lehrer sind einfach präsent. Wir haben unseren Buchladen hier auf dem Downstop, wir kennen die Werke und oben weist auch immer wieder darauf hin. Also es ist nicht irgendwie, dass das jetzt eine Trennung wäre. weil der Geist, der auf all diesen spricht, ja derselbe Geist. Jeder Lehrer hat seine eigene Erscheinungsform oder legt bestimmte Sachen weg, sein Wert. Und oben, der von sich ja spricht, dass er den integralen Weg lehrt. Und lehrt uns natürlich auch mit Werken, dass er weiter Zen, christlicher Mystik vertraut zu werden und deren, diese Lehrer zu studieren und zu schauen. Also, es ist, hier finde ich es nicht als Trennen, sondern als Bereicher.
Ja, das kann ich bestätigen. Also, zum einen ist es ja eben so eine Kapazität, sondern wirklich nicht weit weg, hat weiter. Kapati ist ja der Lehrer, also Gandhajis Lehrer, also der Lehrer von uns Lehrerin. Also das ist ganz nah. Aber auch andere Lehrer. Und mir ist mal begegnet, bei den Sufis schicken die Sufi-Meister ihre Schüler zu anderen Lehrern, damit sie andere Aspekte der Lehre nochmal vielleicht auch auf eine andere Art und Weise verstehen können oder fühlen können. Und so glaube ich, dass wir einfach auch diese Möglichkeit haben, durch den Verlag und durch die Arbeit an Büchern mit anderen Lehrern in Kontakt zu kommen. Nochmal vielleicht die Lehre anders zu hören, neu zu hören, einen anderen Aspekt.
Papaji hatte ja da auch keine Berührungsängste. Ne? Er hat ja da auch mit Sufi-Meister oder verschiedenen sehr gerne zusammen geredet und sogar zusammen Satsang gehalten und sich ausgetauscht. Ja,
ja auch christliche. Aha.
Wir haben im letzten Jahr hier auf die Downstop ja auch zwei Veranstaltungen gehabt mit Om Premananda und dem Zen-Meister Max Polenski. So drei Lehrer im Gespräch, im Dialog, über was Wahres dienen. Und das ist bereichernd von den Einzelnen, die ihre Persönlichkeit begründet, auf ihren spirituellen Weg begründet, dann in dem Austausch zu gehen. Also wir empfinden das hier in unserer Gemeinschaft immer sehr befruchtend, so, wenn Menschen, andere Lehrer auch hierher kommen und das Austausch und Dialog geben.
Okay. Und für welche Lesergruppe würdet ihr die Biografie von Papaji als besonders geeignet empfinden?
Tja, das ist immer eine große Frage, die immer gestellt wird. Für wen sind diese Bücher? So, das ist keine Frage, die leicht zu beantworten ist. Ich glaube, Papaji-Buch ist einerseits natürlich all diese Menschen, denen Papaji bekannt ist, weil sie selber auf dem Weg sind, Lehrer haben, die, ob das ein Samapan ist, ob das Om ist, ob das Gangaki ist, Eli, also in deren Kreisen aber die bekannt. So, und das ist auch erstmal die erste Zielgruppe. Also das heißt, dass die Menschen, die auf einem inneren Weg sind, mit einem wie der Lehrer, natürlich auch den gerne kennenlernen möchten. Also Kabaji genauso wie Ramana lesen. Aber darüber hinaus finde ich die Kabaji gut. Bücher, wenn sie in einer Buchhandlung liegen, weil ich erstmal für jemanden, der von der Frage nichts weiß, sondern in der Meinung, dass derjenige, kann ich was bei Geringer gesagt hat, ein spiritueller Weg zwischen den Erfordernissen des Alltags, des Geldverdienens, der Familie und dann den eigenen Weg zu gehen. Und dieses Spannungsverhältnis befinden sich ja viele Menschen. Und in unserer Kultur, gerade hier im Westen, ist hier häufig so, dass Spiritualität sozusagen das Privatleben abgeschoben wird, meine Arbeitswelt und meine Privatwelt zur Spiritualität stattfindet. Aber Spiritualität in meinem alltäglichen Leben, in meiner Arbeitswelt, so, das finde ich, da steht viel von der Biografie. Und die sind eigentlich für jeden Menschen, der eine spirituelle Neugierde hat, danach sich selbst zu finden, finde ich dieses lesenswert und bereichernd.
Ja, das ist mir auch aufgefallen, dass bei Papaji war das ganz normale Leben und das sich kümmern um die Familie, das war ganz normal. Das kam immer wieder auf ihn zurück auch. Ne? Da hat er keine Trennung gemacht, da ist wirklich alles eins.
Ja. Naja, es ist ja auch eine Entwicklung gewesen bei ihm. Er war ja wirklich am Anfang ein fanatischer Krishna-Bhakti. Also das sagt er ja auch selber in dem Buch. Ne? Also, und er hat sich ja von seiner Vata verheiratet, aber seine Frau war seine Versorgerin, also wie sich das aus dem Buch gelesen hat. Das war ja erst später, dass er das wirklich verbunden hat. Ich vermute, dass wir nicht so sehr aus der Beta-Perspektive geschrieben, aber so ein bisschen zwischen den Zeilen. Er hat einfach auch eine Entwicklung gemacht. Und auch die ist zu sehen und zu lesen.
Ja, das stimmt. Das in seiner Entwicklung kommt da wirklich bestens raus. Also das kann man nachvollziehen und das ist einfach schön und berührend, das nachzuvollziehen. Ja, über die weiteren Bände haben wir schon gesprochen. Zu Anfang hast du auch schon erwähnt, oder habt ihr erwähnt, dass der Verlag Patenschaften für Buchprojekte anbietet, also dass Menschen Patenschaften übernehmen. Wie genau funktioniert das?
Naja, wir versuchen einfach Menschen anzusprechen. Also, wenn ich mal wieder das Beispiel der vierte Weg nehme, das ist für uns ein großes Risiko, das ist auch ein dickes Werk und nicht einfach mit so einem kleinen Verlag, da die Vorfinanzierung kriegen ist nicht so leicht. Und da haben wir einfach Menschen angeschrieben, der hat Interesse, dieses Buch mit zu finanzieren. Und dann haben wir jemanden getroffen, der gesagt, das finde ich toll, dieses Projekt, und er war bereit, die ganzen Druckkosten zu übernehmen. Das heißt, er spendet dem Verlag diese Summe, sodass wir sie dann dieses Buch überhaupt auf den Markt bringen können.
Das heißt, derjenige trägt dann in gewisser Weise auch das Risiko, also ist das gar nicht dann ausgemacht, dass etwas wiederbekommt.
Naja.
Naja, das ist ja der Unterschied zwischen einer Spende und einem Darlehen. Mhm,
ne? Ja, klar. Also eine Spende ist halt also wirklich Menschen, die das einfach fördern wollen. Nicht die das nur ja, zwischenfinanzieren, genau. Sondern die sagen, dieses Buch liegt mir so am Herzen, das will ich jetzt mal, dass das veröffentlicht wird und darum spende ich was dafür.
Wie das mal ich zeigen kann, ist das kleine Buch von Freiheit und Entschlossenheit von Gandhi. Dieses Buch hat kein Mensch auf dem Erbe seiner Eltern die Dankbarkeit finanziert. So, das heißt, er hat uns die gesamten Kosten dieses Buches als Zuwendung gegeben. Und es gibt auch eine kleine Widmung, die vorne drin steht, an seine Eltern, so als Dank, weil er von diesem Buch selber so berührt war, dass er das auch wollte, dass dieses Buch wieder auf dem deutschen Markt erhältlich ist. Also, das ist ein schönes Beispiel, ne? Und, für jemand, für ein Buch, persönlich etwas auszudrücken. Das ist eine Unterstützung.
Ja, das ist wirklich schön, dass es sowas gibt und das könnte ja auch wieder passieren. Ne? Also das.
Ja, genau. Die Übersetzung der Tabachi-Bücher, die ersten beiden Bände durch die Stiftung Die Downstore mit gefördert, sodass wir da die Übersetzung und das Lektorat machen.
Welche Stiftung ist das?
Die Stiftung gibt es auch.
Ah, ja.
Die Stiftung ist ja der ideelle Träger hier von dem ganzen Downstore, wo wir hier sind. Und diese Stiftung hat dann auf Antrag des Verlages bezuschusst, die Übersetzung.
Und
das ist eine andere Form von der
Stiftung. Ja, und die Stiftung, woraus nähert die sich? Also ist es quasi das den Gewinn, den ihr mit eurer Gemeinschaft macht, oder wie?
Nein. Also wir haben hier die Stiftung, die das Ganze trägt, und eine GmbH, die das Haus hier mit dem ganzen Betrieb, sie haben Seminarhaus, ein Hotel, das betreibt, und das ist der Wirtschaftsbetreiber. Die Stiftung ist ideell und sammelt viele Schüler von oben spenden regelmäßig jeden Monat kontinuierlich an die Stiftung. Dadurch haben wir die Möglichkeit, hier die Konferenzen zu machen, Veranstaltungen zu machen, kulturelle Events hier zu machen und eben auch Buchprojekte.
Und ist es quasi auch wie eine Art Seminarhaus? Können da auch andere Lehrer Retreats anbieten oder so?
Luzernsdorf ist ein Haus, wo sehr viele Yoga-Gruppen, also wie gesagt auch Zen-Gruppen, schätzen dieses Haus, ein geistiges Haus, die Stille. Also ich kann dir nur empfehlen, wenn du mal nach Deutschland kommen solltest, dann dieses Haus mal zu besuchen.
Ja,
Ja,
gerne. Das
es lohnt sich.
stand schon mal im Raum und ich bin ja im Sommer in Deutschland und dann gucken wir mal.
Ja.
Okay, welche Neuerscheinungen wird es 2016 im Advaita Media Verlag noch geben?
Es gibt ein Buch eines Mannes, ich weiß nicht, ob der hier bekannt ist, der Kiki Gold, ist ein amerikanischer Lehrer, steht auch in der Tradition des vierten Weges, ist bekannt geworden auch als Künstler, hat auch viele Musikprojekte mit künstlerisch begleitet. Kiki Gold hat ein dreibändiges Werk, Das Leben im Labyrinth. Und er ist in Deutschland kaum bekannt, in Amerika ist er sehr bekannt. Als Lehrer hat auch eine ähnliche, einen kleinen Verlag, in dem viele Werke veröffentlicht werden. Claudio Maranto hat viele Bücher in seinem Verlag veröffentlicht. Und von denen gibt es eben halt nichts in Deutschland. Und da dieses drei, auch ein dreibändiges Werk, aber in einem Band möchte ich jetzt am Anfang des Jahres, ist gerade in Arbeit, dann veröffentlichen. Das ist auch ein anspruchsvolles Projekt.
Wie ist es mit dem Advaita Journal, was ich also auch persönlich sehr schätze als qualitativ hochwertiges Advaita Journal? Gibt es denn da auch weitere Hefte geplant?
Nein, das haben wir ja eingestellt, das war finanziell nicht tragbar. Aber wir sind gerade neu und überlegen, ob wir nicht doch wieder ein neues Medium schaffen. Ob das Print ist oder ob das ein Online-Medium ist. Also wir haben Überlegungen dazu. Weil es ist schon schade, ne? Die Connection ist jetzt eingegangen, hat wahrscheinlich eingestellt. So, wenn man sieht, wie gegenüber, sage ich mal, den 60er, 70er Jahren der Markt mit vielen Zeitschriften oder guten Journalen ist ja fast völlig verschwunden. Es ist traurig. Es gibt nur noch wenige, es gibt die Katalysator noch, es gibt dann die Menschen vom Kremlöberkreis, die noch versuchen, ihre Zeitschriftenbestände aufrechtzuerhalten. Also es ist nicht so leicht, aber wir haben Überlegungen doch, vielleicht doch wieder im nächsten Jahr das Wagnis zu unternehmen und irgendwas wieder Neues zu produzieren.
Ja, also ich würde es nur begrüßen, weil es gibt natürlich wahnsinnig viel online, aber irgendwie was in der Hand zu haben, ein Heft oder ein Buch, ist für mich und ich denke auch noch für viele andere Menschen doch was anderes noch, ne?
Naja, okay, da sieht man auch, wir gehören noch einer anderen Generation an, die gerne die Printmedien in der Hand hat. Also, ich finde ja auch, ich lese nicht gerne längere Texte am Bildschirm. Ich drucke sie immer aus, um sie in der Hand zu haben. So, aber ich merke einfach, oder wir stellen einfach fest, dass die Gewohnheiten sich verändern. Aber wie gesagt, ich habe auch eine Vorliebe für Printmedien.
Klar, ja, natürlich. Man kann auch es ist ja auch wohl finanziell günstiger, Sachen nur online, also ein Online-Journal oder sowas in der Art zu machen, ne? Ist wahrscheinlich günstiger als etwas drucken zu lassen.
Naja, auf jeden Fall.
Ja, gut. Möchtet ihr noch was allgemein zu spirituellen Büchern oder zu eurer Arbeit oder speziell zu Papajis Biografie sagen, von euch aus?
Naja, das heißt, ich kann erstmal allgemein sagen, wir sind immer interessiert auch an Hinweise auf Bücher, die vielleicht verschwunden sind, die wieder sozusagen ins Licht, aus dem Licht der Dunkelheit gehoben werden müssen, dann sind wir natürlich auch interessiert an neuen Manuskripten, da, wo wir Menschen da auf uns zukommen, haben wir dann ein offenes Ohr oder offene Augen. So. Und ansonsten noch, du hattest ja noch die Frage gestellt, was wir neu planen. Ich hatte eben die Gold gesagt, von oben ist auch, sind zwei neue Sachen parallel in Arbeit. Wir haben ja im letzten Jahr das Buch Angst rausgebracht. So, dass ein Thema ist, glaube ich, was auch weit über den speziellen Bereich hinausgeht, den Menschen anspricht. Und da wird es eben auch noch dann im Rahmen, weil natürlich das in der Kram bekannt ist, in den drei Grundrichtungen dann noch zwei weitere Bücher geben. Thema sozusagen Trägheit oder Verlust der heiligen Liebe. Das ist eins in Arbeit. Und oben arbeitet auch an einem neuen Werk noch ein Arbeitstitel von Heilern und Meistern. Wie das nachher heißen wird, noch unklar, aber das soll auch Ende des Jahres fertig werden. Also es sind einige Sachen, die wir noch in Arbeit haben. Und wir wollen vor uns Löwen neu auflösen. Der Löwe ist eben auch verschwunden. Die Idee des Löwens gibt es nicht mehr offiziell, nur noch antiquarisch. Den werden wir auch wieder neu auflösen.
Wie ist der genaue Titel? Also
die Geburt des Löwen.
Ah, ja.
Das erste Buch von
Ah oben. Ja, genau.
Der, das immer noch ein Eintrittstor ist für viele Leser. Und das gibt es nicht mehr. Und das wollen wir auch wieder neu auf den Markt.
Ja, schön.
Und wir versuchen seit das erste E-Buch. Das ist ja auch. Wir wollen bringen, wir haben bisher noch kein E-Buch rausgebracht.
Ah ja.
Und den Löwen wollen wir eben auch als E-Buch rausbringen.
Aha.
Mal einen Versuch machen. Das ist sozusagen schon unser Thema von was in der Hand haben. Man hat noch was in der Hand, aber nicht mehr so wichtig.
Ja, ja. Nein, ich meine, ja, es ist eigentlich, es ist zusätzliche Arbeit, ein E-Book noch rauszubringen, aber es spricht vielleicht dann auch noch wieder andere Lesergruppen an. Ne?
Genau, das wollen wir mal testen.
Ja, schön. Also das wäre vielleicht auch was für die Papaji-Bände dann vielleicht irgendwann mal.
Ja.
Könnt ihr sagen, wie hoch zum Beispiel da die Auflagen sind oder ist das Betriebsgeheimnis? Also
nein, wir sind ein kleiner Nischenverlag. Zum Beispiel in Papaji sind wir angefangen mit einer Auflage von 1000 Stück.
Aha.
Jetzt kannst du natürlich vorstellen, bei solchen kleinen Auflagen in den Grundkosten, warum das Ganze eben nicht wirklich wirtschaftlich ist, sondern dass eher sozusagen ein Hobby ist, wie am Anfang schon mal sagte. So. Das muss sich vorstellen, dass diese Bücher, die wir produzieren, nur eine kleine Zielgruppe haben. Und die müssen wir immer erreichen können. Und das ist für einen kleinen Verlag natürlich einfach. So. Wir freuen uns, wenn diese Bücher kontinuierlich gehen. Und meistens sind das Auflagen, die über die Zeit gehen, wo man dann immer wieder eine neue Nachdruck, aber starten können wir mit 1000 Stück. Man kann es ja sehen, im normalen Buch, haben wir ja schon die große Verlage mit den Krimis, da haben wir ja schon mehr, drucken wir ja schon das X-Faktor nur als Werbeexemplar.
Ja, aber es kann, gegebenenfalls gibt es dann eben weitere Auflagen, ne? Also.
Ja, wir drucken dann nach. Ja. Im Moment war nicht. Hier. Verkauft ist, wird sofort nachgedruckt.
Und wie geht ihr auch in die Buchläden, also dass ihr das Buch dort vorstellt oder so, weil es ist ja gar nicht so einfach, in die Buchläden zu kommen, weil die es gibt so viele Neuerscheinungen immer, dass die nicht alles präsentieren können.
Ne? Ja, das ist richtig. Wir können uns keine Verlagsverträge leisten, dafür sind wir zu klein. Aber wir haben ja auch eine Verlagsauslieferung, für die viele Buchungen bestellen kann. Und wir haben alle speziellen Buchhandlungen, auch die Sortimente, alle, wir machen regelmäßige Mailings, machen Pressemitteilungen und wir kontakten sie auch teilweise direkt. Ja, also, das machen wir. Also, es ist schon wichtig, dass wir erfahren, dass es
also, wenn jemand sich das Buch anschaffen will, ist es also auch keine schlechte Idee, in den Buchladen zu gehen und sagen, ich möchte gern das Buch, weil dadurch, also erstens bekommt das dann da und zweitens wird aber auch der Buchhändler darauf aufmerksam und nimmt es sich vielleicht in sein Sortiment. Ne? Also das ist, hat dann quasi noch einen größeren Nebeneffekt, als wenn man es jetzt anonym im Internet bestellt. Ne?
Ja, so ist das. Ja.
das ist das eine. Auf der anderen Seite haben wir ja auch eine spirituelle Buchhandlung online. Also Menschen, die halt den Verlag kennen, die wissen natürlich auch, dass sie da genau diese Nischenbücher, Versicherungsbücher, lang hat ja eigentlich immer das
Longseller.
Ja. Ja, genau.
Nur nicht wirtschaftlich gesehen, sondern spirituell gesehen.
Ja. Ja, also ist immer mal wieder lohnenswert bei euch auf die Webseite zu gucken vom Media, als weiter ja. Media Verlag. Mhm. Gut. Ja, also meine Fragen habe ich gestellt. Möchtet ihr noch was sagen?
Ja, ich möchte noch mal sagen, ich finde es schön, dass du dieses Interview gemacht hast, so, weil, wie gesagt, diese Bücher liegen unter dem Herzen. So. Das ist, wie gesagt, ein, für uns, die wir hier in einem spirituellen Zentrum leben, die wir hier arbeiten, ist das natürlich auch, wie gesagt, immer ein Herzensanliegen, diese Bücher herzustellen und sie in die Welt zu bringen. Denn alles, was hilft, diese Bücher, die, wie gesagt, ja, die Menschen erreicht, sodass sie auch wissen, dass sie gibt, ist sehr hilfreich. Und da hoffen wir, dass dieses Interview auch dazu beiträgt, spirituelle Bücher, sozusagen zu verbreiten und damit eben auch ihre Herstellung zu befördern.
Ja, also mir liegt es auch am Herzen. Ich habe früher auch Buchprojekte gemacht und ja, wir ziehen da, denke ich, an einem Strang eigentlich. Ne? Ja.
Schön. Mhm. Ja, das freut mich.
Ja. Okay, dann vielen, vielen Dank für euer Interview, für die Zeit, die ihr investiert habt. Vielen Dank.
Ja, danke dir auch.
Danke dir.
Schöne Grüße.
Auf Wiedersehen.